Yes, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und über dieses Thema zu reden, weil ich glaube, dass wir ganz dringend ein Umdenken brauchen. Ich will euch von zwei Sachen erzählen. Ich mache super viel Jugendarbeit, ganz viel vor allem mit Mädels. Und eigentlich das Hauptthema ist immer, bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Passe ich in die Gesellschaft? Was sagt mir Social Media? Was sagt mir der Fernseher, Germany's Next Topmodel, Victoria's Secret, die ganzen Magazine? Wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist meine Identität? Ich glaube, es gibt viele Frauen, die davon geprägt sind. Ich glaube, es gibt genauso, aber auch viele Männer, die von diesem Thema geprägt sind. Und es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass wir Schönheit viel zu begrenzt denken. Ich bin gerade unglaublich viel unterwegs. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich 180-Grad-Wandel erlebt habe und fast jeden Tag eigentlich in einer anderen Stadt bin und neue Leute kennenlerne. Das ist ein großes Privileg, vor allem weil ich dadurch auch ganz viele unterschiedliche Menschen und Perspektiven kennenlernen kann. Aber was mir auch bewusst geworden ist, noch mal viel intensiver als davor, wir Menschen und die Leute, die ich kennenlerne, wir drehen uns immer wieder um dieselben Themen. Das ist Geld, Macht, Anerkennung und Schönheit. Das sind einfach diese Komponenten, die uns immer wieder bestimmen. Und das macht mein Herz manchmal traurig, weil ich glaube, es gäbe so viel mehr. Wir hätten so viel mehr Perspektive, wenn wir unser Herz nicht so an diese Sachen hängen würden. Ein guter Freund hat zu mir vor einigen Jahren gesagt, Kira, es ist eigentlich so schade, weil egal wie schön du bist, in den Augen der Gesellschaft bist du nicht mehr so schön, wenn du älter wirst. Deine Schönheit ist vergänglich. Egal wie sportlich du bist, du kannst einen Unfall haben und du kannst nie wieder so Sport machen. Egal wie reich du bist, du gewinnst heute im Lotto, du investierst in Aktien und morgen kickt die Inflation so, dass du alles wieder verlierst. Und selbst wenn du super intelligent bist, hey, du kannst älter werden, du bekommst Demenz oder Alzheimer und du kannst einfach nicht mehr von deinem Intellekt profitieren. Alles ist vergänglich, auch unsere Schönheit. Zumindest die Schönheit, die auf die Erde gehört. Ich glaube, wir dürfen Schönheit nämlich einen Schritt weiter denken. Ich will euch verraten, was passiert ist. Irgendwann hat die Gesellschaft entschieden, dass Frauen schlank sein müssen und blond sein müssen und blaue Augen haben und 1,80 groß und dann sind sie schön. Und irgendwann hat die Gesellschaft entschieden, dass Männer groß sein müssen und breit gebaut und stark und einen Beschützerinstinkt haben müssen und volles Haar und dann sind sie richtig männlich. Irgendwie finde ich, das passt gar nicht so. Vorhin habe ich schon im Gespräch gesagt, es ist fast schon komisch, es ist fast schon utopisch, weil dieses Bild, das uns da vermittelt wird, hey, da passt irgendwie niemand von uns, niemand von den Menschen, die ich kennenlerne, zu 100% rein. Es gibt Leute, die sind schlank oder es gibt Leute, die sind breit gebaut oder Leute, die haben eine sehr tiefe Stimme oder die sehr weiblich sind. Aber man fittet oder man passt eigentlich nie zu 100% in dieses Bild. Und wir rennen unser ganzes Leben lang hinter dem her, dass wir denken, wir müssen dahin kommen. Aber wir verlieren, was dabei wirklich wichtig ist. Weil ich eben glaube, dass wir Schönheit zu begrenzt denken. Wir haben die Schönheit der Welt und dann haben wir die Schönheit, die uns von Gott zugesprochen wird. Hey, und die ist, was wirklich wichtig ist. Es gibt eine Bibelstelle, die finde ich richtig schön. Die steht in 1. Samuel 16,7. Und da sagt Jesus, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Ich sag's nochmal. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Er sieht dich und er sieht mich, er sieht uns nicht als das Produkt, wozu uns die Gesellschaft macht. Nicht als das, was man erreichen muss, um erfolgreich, um schön zu sein, um am besten auf dieser Welt gelebt zu haben. Nein, er sieht uns als seine Schöpfung, die perfekt gemacht ist. Er gibt uns den Zuspruch, du bist meine Schöpfung. In 1. Mose steht das und es war sehr gut. Er hat den Menschen sehr gut gemacht, er hat ihn perfekt gemacht nach seinem Ebenbild. Das ist unglaublich. Denken wir das manchmal an Tagen, wo wir denken, oh, ich fühle mich richtig hässlich? Denken wir da, ich bin Ebenbild Gottes, ich bin perfekt geschaffen, ich bin gewollt? Ich glaube, dass wir so von dieser, diesem Trug aus der Welt geblendet sind, dass wir manchmal vergessen, dass wir gewollt sind, dass wir perfekt sind und dass wir eine Schönheit in uns tragen. Ich glaube, es ist eine Entscheidung, sich schön zu fühlen. Und ich musste diese Entscheidung auch irgendwann treffen. Ich war lange in ungesunden Beziehungen, bevor ich in der Kirche war. Und Jugendarbeit hat mir dann geholfen, da rauszukommen. Und ich habe mich lange nach Anerkennung gesehnt und nach Schönheit gesehnt. Ich habe das immer so ein bisschen gesucht und viel gemacht, was mein Umfeld gesagt hat, was ich machen soll. Zieh dich so an, hab deine Haare so, artikulier dich so. Ich bin irgendwann nur noch mit Sneakern, Leggings und Crop Top rumgelaufen, weil alle gesagt haben, dass das was schön aussieht. Aber nicht, weil ich mich schön gefühlt habe. Und als ich dann in die Jugendarbeit gekommen bin, habe ich gemerkt, hey, okay, da gibt's vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu reflektieren, was bei mir eigentlich die letzten Jahre passiert ist. Ich war mal 17 Kilo schwerer und ich habe dann ganz viel Sport gemacht, weil ich mich nicht schön gefühlt habe. Ich habe ganz viel Sport gemacht und irgendwann war ich sehr schlank. Aber ich habe mich immer noch nicht schön gefühlt. Ich habe mich immer noch nicht schön gefühlt. Warum? Weil das die weltliche Schönheit war, der ich hinterhergerannt bin. Aber wir eigentlich die göttliche Schönheit brauchen, die innerliche Schönheit brauchen, um wirklich anzukommen. Schönheit ist eine Entscheidung für eine Sache, die schon in uns ist und die wir annehmen dürfen von Gott. Es gibt eine Bibelstelle, die ich ziemlich passend finde, die mich immer wieder überwältigt, die fast meine liebste Stelle in der Bibel ist. Da steigt Mose auf den Berg Sinai und holt die 10 Gebote und ist super wütend und steigt ein zweites Mal hoch wegen dem goldenen Kalb. Und dann spricht er mit Gott und Gott ist einfach richtig, ja, enttäuscht und sie reden und er bekommt das zweite Mal die 10 Gebote und irgendwann sagt Mose zu ihm, hey, lass mich doch dein Angesicht sehen, zeig mich doch, zeig du dich mir doch. Und Gott sagt, ich kann nicht, weil meine Herrlichkeit, meine Schönheit ist so hell, dass du daran erblinden würdest. Hey, und ihr tragt diese Herrlichkeit, diese Schönheit von Gott, weil er euch als Ebenbild geschaffen hat, in euch. Ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir auf Social Media sind oder wenn wir Werbung sehen oder wenn wir Germany's Next Topmodel oder Schönheitswettbewerbe oder Ähnliches konsumieren. Wenn wir diesen perfekten Mensch sehen, den normschönen Mensch der Gesellschaft, hey, dass das ein utopisches Bild ist, das wir nicht erreichen können, weil es nicht dafür geschaffen ist, dass wir es erreichen können, aber dass wir uns entscheiden können, diese Herrlichkeit Gottes anzunehmen, diese Schönheit Gottes anzunehmen und selber zu leuchten. Das möchte ich euch richtig mitgeben, weil ich glaube, das ist, was wir haben. Wir haben die Schönheit der Welt und wir haben die Schönheit des Himmels und wir stehen dazwischen. Und wir dürfen entscheiden, für welchen Weg wir uns entscheiden und mit welchem Weg wir unterwegs sein sollen und was uns definiert. Und das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr da immer wieder drüber nachdenkt und da eine Perspektive bekommt von Gott für euch. Genau.
Kira, du hast jetzt schon vieles angestoßen und zum Nachdenken schon angeregt, aber es gibt bestimmt auch noch ein paar Rückfragen und deswegen reden wir ja heute zunächst einmal hier in der Talkrunde und später, wie gesagt, auch mit den Rückfragen, die wir haben. An dieser Stelle darf ich jetzt noch einmal ganz herzlich begrüßen und auch nach vorne dann bitten, Irena Pflaum und Salua Frick. Ihr dürft euch erstmal kurz vorstellen, also das heißt, was ist euer Hintergrund, Alter, was treibt ihr so, vielleicht auch hobbymäßig Und vor allen Dingen ist bestimmt interessant zu wissen von euch, was war eigentlich eure Motivation, hier an dieser Talkrunde, an diesem Gottesdienst teilzunehmen? Irena, willst du mal anfangen?
Also ich bin die Irena, ich bin 14 Jahre alt, ich gehe hier in die Gemeinde und in meiner Freizeit schwimme ich gern, mache gern Sport und treffe mich vor allem aber auch sehr viel mit Freunden und genau. Meine Motivation war, dass ich halt angefragt wurde, hier mitzumachen und dann...
Hättest ja auch Nein sagen können.
Und dann habe ich so nachgedacht und habe mir so gedacht, dass ich ziemlich gut was zu dem Thema sagen kann und dass ich da auch voll Lust drauf habe. Und genau.
Danke. Ja, Salua?
Ja, ich bin Salua. Ich gehe auch hier in die Gemeinde, bin 15 Jahre alt. Und hobbymäßig mache ich eigentlich auch sehr gerne Sport. Und ja, gehe halt meistens hier in den Teamkreis oder irgendwelche Ferienprogramme mit oder so. Und meine Motivation, hier mitzumachen, ist einfach, weil das Thema Schönheit einfach ein ganz krass breit gefächertes Thema ist und wo es auch in Bezug auf den Glauben total viel zu sagen gibt und ich darüber einfach gerne mitreden würde.
Dankeschön. Erstmal, ich war über Pfingsten in der Toskana, bekanntlich ein wunderschöner Fleck Erde, sanftes Hügelland mit Zypressenalleen, Weinbergen, mittelalterlichen Dörfern. Was weniger bekannt ist, die Menschen dort haben schon im Spätmittelalter, also so Mitte 13. Jahrhundert bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, die haben schon eine ganz grundlegende Entscheidung getroffen. Dieser Ort soll mal ein Ort der Schönheit werden. Der bitter notwendige Weizen damals, alles nicht so wichtig. Viel wichtiger, Zypressenalleen. Es ist nichts, was man essen kann, aber es ist einfach nur fantastisch anzusehen. Der Weizen wurde irgendwie aus Apulien, Sizilien geholt, aber in der Toskana, das soll mal ein Ort der Schönheit werden. Und noch Jahrhunderte später kann man selbst sich davon ein Bild verschaffen. Menschen hatten schon immer einen Sinn für Ästhetik und Schönheit. Jetzt mal so ganz allgemein, Kira, wo investierst du eigentlich so in das Thema Schönheit? Also wo investierst du in Dinge, bei denen jetzt wirklich nicht so der Nutzen im Vordergrund steht, sondern einfach nur die Schönheit selbst?
In meinem Zuhause. Ich bin sehr gerne von Schönheit und Ästhetik umgeben, weil ich glaube, dass wir, und was ich vorhin auch gemeint habe, Schönheit so komprimiert denken und eigentlich unsere Welt so schön ist und so voll ist und wir das oft gar nicht so sehen oder es als normal betrachten. Und ich versuche das einfach einzufangen in meinem Zuhause und mit Farbe zu arbeiten und viel mit Pflanzen zu arbeiten und einfach eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, dass Leute gerne bei mir sind und aber auch das wiederzuspiegeln, was Gott geschenkt hat, Kreativität und Schönheit. Genau, da bin ich schon gern zu Hause dann auch, ja.
Bei mir macht das jetzt meine Frau zu Hause, aber ich finde einen gedeckten Tisch, finde ich jetzt echt toll, den super schön anzurichten. Das Auge ist ja bekanntlich mit. Salua, hast du Antenne so für Ästhetik insgesamt im Leben allgemein, für Schönheit, für schöne Dinge?
Also ich finde es auch gut, wenn es zu Hause schön aussieht oder so, aber ich bin jetzt nicht so kreativ unterwegs, dass ich mir da irgendwas Schönes selber mache oder so. Meistens, wenn ich irgendwo Deko sehe oder so, dann kaufe ich mir das halt, weil es halt schön aussieht, aber es hat jetzt auch nicht so einen Nutzen. Dass es halt gut aussieht.
Und Irena, wie ist es bei dir?
Klamotten. Das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten aufs Aussehen achte. Ich meine, aber ich würde auch sagen, dass in meinem Alter es keine Leute gibt, die beim Klamotten kaufen auf den Nutzen achten, sondern halt eher, ob es halt gut aussieht.
Und dafür musst du dann Zeitung austragen gehen oder zahlt deine Eltern?
Ich habe einen Nebenjob tatsächlich und ich habe auch sehr viel Konfigeld noch.
Ah. Okay, alles klar. Sehr gut.
Ja.
Jetzt reden wir heute über die Schönheit des Menschen erst einmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich über dieses Thema so zum ersten Mal nachgedacht habe, mir sind sehr schnell sehr viele Stichworte eingefallen, die jetzt weniger positiv, sondern eher so einen negativen Einschlag haben. Magermodels, äußere gängige Schönheitsideale, Instagram, wo gefilterte Menschen alle gleich aussehen. Ich habe vor kurzem ein Zitat gefunden, könnt ihr das mal einblenden, von der Schauspielerin Caroline Herfurt. Der eine oder andere kennt sie. Sie hat vor 2-3 Wochen hat sie irgendeinen Preis gewonnen und sie hat gesagt, würden Frauen ihre Zeit, Kraft und Ressourcen nicht mehr an ihr Aussehen verschwenden, würden sie den Heidi Klumschen Glaubenssätzen nicht mehr ihren Glauben schenken, dann hätten sie mehr Zeit, Kraft und Ressourcen für das dringend notwendige Aufbrechen traditioneller Strukturen und für das Umstürzen von traditionellen Rollenbildern. Dann hätten sie mehr Zeit und Kraft, sich gegen männliche Gewalt zu verbünden und für faktische Gleichberechtigung zu kämpfen. Also jetzt mal so allgemein gesprochen, Kira, würdest du dem hier zustimmen, was Caroline Herfurth gesagt hat? Also nach dem Motto, ey, komm Mädels, einfach mal das Thema Schönheit runter vom Sockel und einsetzen, investieren in die wirklich wichtigen Dinge. Oder umgekehrt, bräuchten gerade Frauen nicht doch eine neue Vergewisserung ihrer Schönheit und das, was Gott in sie hineingelegt hat?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also es ist natürlich ein Riesenstatement, was sie da sagt. Und auch ein Riesenappell. Also wenn man das jetzt auseinandernehmen würde, könnte man vermutlich eine Stunde darüber reden, weil sie ja auch dann darauf appelliert, dass man in andere Sachen investieren soll, dass wir wichtigere Sachen in unserer Gesellschaft haben. Also es kritisiert ja eigentlich das komplette Konstrukt unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Ich finde es aber wichtig, dass wir uns als Menschen schön finden dürfen. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert hat welche Schönheit in unserem Leben? Es ist auch okay, die weltliche Schönheit in unserem Leben zu haben. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Ich glaube, sie darf nicht nur oberste Priorität sein. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir uns schön fühlen und wohlfühlen, eine Ästhetik haben. Bei meinen Teens sage ich immer, hey, wie ist das? Deine Ausstrahlung, die macht so viel aus, wenn du ein Outfit anhast. Euch geht's vermutlich ähnlich. Wenn man ein Outfit anhat, ob jetzt Mädel oder Junge, und man fühlt sich nicht wohl, die Hose zwickt und irgendwie ist es das Hemd, das oben kratzt und oder das T-Shirt oder keine Ahnung. Man kommt in den Raum und man hat nicht diese Ausstrahlung, weil man sich nicht 100% wohlfühlt. Wenn man jetzt aber was anhat, wo man jetzt denkt, oh, das ist mein Outfit, oh, das sind meine Farben, da fühle ich mich richtig wohl, es ist angenehm und ich fühle mich schön. Hat so eine krasse Ausstrahlung, wenn man in den Raum kommt, weil man das in sich trägt, diese Schönheit. Und ich glaube, da sollte man rein investieren und diese Ausstrahlung und diese Schönheit in sich tragen, kann man eben auch durch den Zuspruch von Gott bekommen. Also ich glaube, es darf beides da sein, aber dieser Zuspruch von Gott und diese innere Schönheit, die muss überwiegen.
Sie hat natürlich auch eine persönliche Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Sie hat auch bekannt, ich selbst habe eine Magersucht überlebt und kenne keine einzige Frau, die aus einem gesunden Bauchgefühl heraus isst oder mit liebevollem Blick den eigenen Körper betrachtet. Ich würde einfach mal hier eine Frage auch an euch weitergeben. Salwa, wie erlebst du das in der Schule, im Freundeskreis, in den sozialen Medien? Würdest du das so radikal auch sehen? Ist das auch deine Einschätzung und Wahrnehmung, dass das ganz eminent wichtig ist, und dass so viele, gerade auch junge Frauen, auch in deinem Alter, damit kämpfen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall von der Schule aus oder auch vom Freundeskreis krassen Druck, der herrscht, jedem Trend hinterherzurennen, immer gut auszusehen, einen schlechten Winkel oder irgendwie, wenn man einen schlechten Winkel auf dem Bild oder wenn man irgendwie in der Schule sich hinsetzt, was Bauchpreis anhat und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Speckröhrchen guckt raus oder so, dann ist das ist ein totales No-Go, so wird es einem zumindest vermittelt und das ist einfach total anstrengend, da immer hinterher zu rennen und denken zu müssen, ja, ich muss immer perfekt aussehen, weil alle sehen ja perfekt aus so. Und ich finde aber, glaube ich, im richtigen Freundeskreis ist es nicht so und ich merke das auch hier in der Gemeinde auf Grundlage der Bibel oder auf Grundlage unseres Glaubens ist es einfach was ganz anderes, wenn man einen Freundeskreis hat, der auch gläubig ist, der auch nach dem Glauben lebt, dass wir Gottes Ebenbild sind, dass es einfach so ist, dass wir alle schön sind so, und deswegen ist es wichtig, da das richtige Umfeld zu haben, um sich da wohlzufühlen und nicht zu denken, dass man immer perfekt aussehen muss, um angenommen zu werden.
Irena, erlebst du das auch in deinem Umfeld so, dass da viele, auch Mädels in deinem Alter, schon richtig Probleme haben, also mit ihrem Selbstbild, mit ihrem Körper, oder gibt es da auch andere, die sagen, ist mir alles egal?
Also klar, es gibt Leute, die sind selbstbewusster und weniger selbstbewusst, aber ich würde auch sagen, dass es sehr, sehr extrem ist, in der Schule auch vor allem, weil ich kann bestätigen, dass es halt so ist, man kommt in die Schule und gerade wenn man sich wohlfühlt und dann in die Schule kommt, dann sieht man so viele Leute, die einfach hübscher sind als man selber, und dann fühlt man sich direkt unwohl, und genauso ist es auch auf Social Media, wenn man irgendwie auf Insta geht und dann so durchscrollt, dann sieht man direkt Leute, die hübscher sind als man selber, und dann fühlt man sich unwohl. Aber ich kenne auch Leute, bei denen ist es nicht so, und die machen mir tatsächlich Mut, die sagen, nein, du solltest dich wohlfühlen in deinem Körper, und vor allem, wenn es christliche Freunde sind, die dann sagen, Gott hat dich so geschaffen und du bist nach seinem Ebenbild geschaffen und genau so sollst du aussehen, und mit diesem Selbstbewusst zu gehen, ist schwierig, so, aber ich finde, das sollten wir Christen auch ausstrahlen einfach.
Vor kurzem hat ja ein sogenanntes Curvy Model bei Germany's Next Topmodel gewonnen, ich glaube Vivian heißt sie. Ihre Maße entsprechen auf jeden Fall nicht dem Laufsteg Standard 90, 60, 90. Sie ruft dazu auf, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Dann bin ich dieser Tage hier auf ein aktuelles Spiegelmagazin Wissen gestoßen. Liebe deinen Körper, die besten Strategien, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Also man bekommt immer mehr mit, und auf der anderen Seite liest man teilweise wirklich von verrückten Schönheitsoperationen. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, es gibt so ein Buccal Fat Removal, also so ein wo man sozusagen hier Wangenpartien, Fettpolster aus Wangenpartien rausschneidet, um dann im wahrsten Sinne des Wortes ein geschnitztes Gesicht sozusagen zu haben, ein Gesicht wie geschnitzt. Das sieht am Anfang noch gut aus, aber selbst der Präsident der Schönheitschirurgie in Deutschland ruft und warnt eindringlich, sich nicht solchen OPs sich zu unterziehen. Deswegen habe ich mich so gefragt, also in welche Richtung geht es dann tatsächlich langfristig? Kira, was ist deine Einschätzung? Ist das alles jetzt so nur PR, und wenn selbst die Klum, selbst Heidi Klum jetzt für Diversity einsteht, die noch Jahre zuvor ja dieses gängige Schönheitsideal ja ganz krass getrieben hat, oder ist da wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft, was auch ankommt? Wie schätzt du das ein?
Es ist ein unglaublich komplexes Thema. Du hast viel angesprochen. Drei große Punkte, würde ich sagen. Einmal die Sache zu Germany's Next Topmodel. Wenn wir ehrlich sind, das ist meine These, hat Heidi Klum eine sehr kleine Tochter, die gerne Model sein möchte. Sie hat die Plattform, die Modelwelt zu verändern und ihrer Tochter die Möglichkeit zu geben, mit diesem Bereich zu arbeiten. Ich glaube, das ist zum einen, weil die Gesellschaft das fordert. Germany's Next Topmodel hätte nur überleben können, hätte es diesen Wandel gegeben. Und zum anderen ist es natürlich auch die Möglichkeit, ihre Tochter zu fördern. Deswegen finde ich das super tricky. Ich verfolge das überhaupt nicht. Wusste auch nicht, dass eine Curvy gewonnen hat. Das ist cool. Ich finde, das ist wichtig, dass wir ein realistisches Frauen- oder Menschenbild grundsätzlich in unserer Gesellschaft haben. Trotzdem finde ich das Konzept von Germany's Next Topmodel weiterhin Schwachsinn. Ich glaube, das große Problem mit unserer Schönheit oder mit dem Denken, was du auch gesagt hast, ich sehe hübschere Menschen in der Schule oder gerade auch bei Social Media, oder ich sehe solche Trends. Das kommt vor allem auch daher, dass wir gerade einen unglaublichen Zugang, einen Informations- und Bildzugang haben in dieser digitalen Welt. Und dadurch, dass wir so viel sehen, haben wir gerade die jungen Leute häufig das Gefühl, wir müssen immer extremer, immer individueller sein und investieren deswegen in komische Schönheitseingriffe, weil wir denken, wir können dann von der Masse hervorgehoben werden, wir können dann oder wieder unseren Wert definieren. Es ist, am Ende ist es immer das Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe, nach gesehen werden. Jeder, der sich schön fühlen will, sehnt sich ja danach, dass andere Leute ihn schön finden. Es geht dann gar nicht um das eigene Empfinden. Also es ist wirklich diese Anerkennung, nach der wir uns sehen. Und ich glaube, das bleibt, das ist einfach menschlich, aber wir können immer wieder den Fokus darauf setzen, hey, dass wir das eben eigentlich schon haben, von Gott gegeben. Und dass wir deswegen diesen Idealen nicht hinterherrennen müssen.
Da sagst du jetzt ja, du hast gerade gesagt, dass wir den Fokus darauf setzen. Und genau das ist ja die Frage. Also ein Punkt, der uns in dem Vorbereitungskreis so gekommen ist, wie soll man sich dann selbst also mal schön fühlen, auch meinetwegen vom Glauben her, von Gott her, wenn man dann tatsächlich von außen tatsächlich nur Kontra bekommt. Mhm. Also wenn man vielleicht sogar gemobbt wird, wenn man gehänselt wird, wenn man sich fragt, wie man überhaupt noch den ersten Schritt rausgehen sollen, vor die Tür setzen soll in die Klasse. Ich habe vor einer Zeit lang gelesen, dass manche auch von sich Bilder posten und dass sie darauf achten, also wenn jetzt nicht sofort ein paar Likes dann eben kommen, dass sie kaum in der Lage sind, einen Klassenraum zu betreten. Was wäre da deine Antwort gerade an so junge Leute, die in diesen Kämpfen stehen? Sollen die die Augen zumachen? Das bestimmt nicht. Wie können sie in diesen Herausforderungen bestehen?
Ich würde sagen, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es keine pauschale Antwort gibt. Es ist nicht so, dass ich jetzt was sagen kann und das passt auf jeden jungen Menschen oder auf jeden Menschen, der irgendwie solche Erfahrungen macht. Ich glaube, man kann sich bewusst Rahmen setzen, um mit solchen Situationen umzugehen. Man kann hinterfragen, welchen Leuten folge ich eigentlich in den sozialen Medien? Was konsumiere ich? Also bewusst darüber nachdenken. Was wird mir vorgelebt? Also ich erlebe das jetzt ganz krass. Natürlich bin ich mit dem Gewinn von Miss Germany auch in die Influencer-Welt eingetreten. Ich lerne viele Menschen auch kennen, die hauptberuflich als Influencer arbeiten. Und ich sehe auch, wie viel echtes Leben gezeigt wird und wie viel echtes Leben auch gestellt wird. Also jedes perfekte Foto ist ausgeleuchtet, man hat unterschiedliche Handys für die Story oder für den Beitrag oder es ist einfach alles trotzdem fake. Also es ist so dieser No-Make-up-Make-up-Look, könnte man sagen. Sieht aus, als wäre man nicht geschminkt, wenn man sich natürlich schminkt, aber eigentlich ist man geschminkt. Und dasselbe wird eben auch in den sozialen Medien oder auch in Werbung und Fernsehen und in Magazinen vermittelt. Hey, das ist echtes Leben, jetzt wie hier sie sitzt da im weißen Tanktop, ganz natürlich, mit Shorts. Es sieht aus, als würde sie da einfach sitzen und kommt gerade so aus dem Bett oder ist gerade, hat frisch gewaschene Haare. Hey, ich sag euch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, da ist ein Make-up-Team dahinter und da sind Stylisten dahinter und das sind nicht nur ein oder zwei, sondern das ist ein großes Team, das einen wirklich bearbeitet und ready macht. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also mein Tipp wäre eben für junge Menschen oder grundsätzlich, hey, hinterfrage, was du konsumierst, entfolge den Menschen, die dir nicht gut tun und such dir Leute. Und wenn das ein Mädchen ist aus deiner Klasse oder ein Mädchen oder zwei Mädchen aus deinem Umfeld, mit der du immer wieder reflektierst, im Austausch bist und dir gegenseitig Zuspruch schenkst.
Ich würde das mal weitergeben, was Kiel jetzt auch gesagt hat. Habt ihr selber Strategien, also so wie ihr dann auftretet in den sozialen Medien, Instagram oder sonst wo, oder habt ihr da irgendwelche Zeiten oder begrenzt ihr irgendetwas, dass ihr da eine Strategie irgendwie fahrt, um dann sicher durch dieses Thema durchzukommen, Salwa, oder sagst du dir einfach rein, mitnehmen und dann irgendwie sich zu behaupten? Gibt's da irgendwie eine Strategie von dir?
Also ich mache das eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Ich habe vor kurzer Zeit habe ich mal gedacht, wem folge ich eigentlich alles und was gucke ich mir da eigentlich an? Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich dabei, mir irgendwas anzugucken, was es so eigentlich gar nicht gibt? Und dann habe ich mir mal die Zeit genommen, das auszusortieren auf Instagram, vor allem was mir nicht gut tut. Und seitdem folge ich irgendwie Leuten, die mir guten Input geben, vor allem auch christlichen Influencern. Da gucke ich einfach, dass ich erstens nicht zu viel Zeit auf Instagram verbringe und zweitens, dass ich nur den Leuten folge oder den Input eben bekomme, der mir auch gut tut. Ja.
Irena, was ist deine Strategie, wie du damit umgehst?
Also man kann sich ja auf Apps so ein Limit machen, was bei den meisten nicht klappt, würde ich sagen. Also bei mir hat es nicht geklappt. Aber man kann es so machen. Ich habe auch geschaut, wem ich folge. Und wenn es da Leute gibt, die dich irgendwie unwohl fühlen lassen, dann kann man die auch blockieren. Mhm. Weil bei mir ist es immer so, zum Beispiel, wenn ich irgendwie halt auf TikTok zum Beispiel jemanden sehe, der extrem perfekt drüber kommt, dann kannst du einfach auf das Video gehen und sagen, dass man die Art von Videos nicht mehr sehen will. Und dann wird es einfach nicht mehr angezeigt.
Also wir wissen ganz genau, es gehört zum Leben dazu und wissen dann auch gleichzeitig, okay, es ist irgendwo eine Kunstwelt, es ist eine Welt, die mit Filter arbeitet. Und ihr redet auch sehr überzeugt, glaubwürdig von Gott, das, was er euch gibt, was euch mit dem Glauben geschenkt wird. Eine Sache, eine Frage, die so gekommen ist, auch in der Vorbereitung, wie kann das sein, dass man dann im Alltag dann doch dieser Kunstwelt oder diesem Instagram-Filter dann doch manchmal mehr Glauben schenkt als dem echten, wahren, lebendigen Gott, der ganz anders eben über einen denkt und der längst nicht nur sieht, was vor Augen ist, sondern der sogar auch in das Herz hineinsieht. Habt ihr da für euch, Irene, hast du da für dich irgendwie eine Antwort darauf gefunden, warum das auch für einen Christen so herausfordernd und schwer sein kann?
Ja, also es ist ja, es gibt verschiedene Arten von Christen. Zum Beispiel, wenn du halt so ein Christ bist, der in die Gemeinde geht und in den Gottesdienst und in den Teamkreis, aber keine Beziehung mit Gott hast, dann ist es, glaube ich, schwieriger, einfach auch in die Bibel zu glauben und so dieses Vertrauen zu Gott zu haben. Weil es ist so wichtig, dass man eine Beziehung zu Jesus hat und dass man einfach die ganze Zeit mit ihm redet, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem gut geht. Und dann hat man auch mehr diese Überzeugung. Und ich würde schon sagen, dass Social Media und Schule und so einen sehr krassen Einfluss hat und dass da sehr viel Druck ist. Aber wenn man eine Beziehung mit Jesus hat, dann ist es viel, viel wertvoller als Social Media.
Ich glaube, dass die Antwort eigentlich ganz einfach ist, warum das so ist. Weil das ist ja nicht nur in meiner Generation so. Also wir haben hier ja super viele Generationen und dieses Problem ist ja nicht erst seit Social Media da, sondern das gibt's auch davor. Heißt, Social Media ist eine Komponente, aber nicht der Ausschlaggeber. Ich glaube, dass wir einfach Menschen sind, die konsumieren. Und wir sind Menschen, die Gewohnheitstiere sind, die das, was sie sehen, zu ihrer Realität machen. Und wenn wir von Kind auf solche Sachen wie, früher war das noch viel populärer, Miss Germany angucken als Schönheitswettbewerb oder da mit dabei sind oder Leute treffen oder Magazine anschauen, wo die perfekte Frau oder der perfekte Mann abgebildet ist oder in der Werbung. Das sieht man ja sogar in Stuttgart, bin ich mit der U-Bahn durchgefahren, ausgestiegen und an mir fährt ein Lastwagen vorbei mit Werbung drauf für Farbe. Und die Werbung ist eine nackte Frau, die mit Farbe beschmiert ist, die halt diesem Schönheitsideal entspricht. Wir sind geprägt die ganze Zeit. Wir sehen das die ganze Zeit, einen perfekten Mensch. Irgendwann wird das die Realität. Und wir wissen das zwar, dass wir geliebt sind von Gott und dass wir schön sind von Gott, aber was wir die ganze Zeit sehen, und Gott sehen wir natürlich nicht die ganze Zeit, was wir die ganze Zeit sehen, wird einfach zur Realität, unterbewusst. Und deswegen müssen wir uns immer wieder eigentlich mit uns selbst konfrontieren, was gar nicht so einfach ist, weil das eben von Kind auf, weil wir von Kind auf geprägt sind, aber immer wieder uns mit uns selbst konfrontieren und uns bewusst machen, hey, okay, da ist ein Glaubenssatz in mir drinne, aber ich darf immer wieder mit diesem Glaubenssatz brechen, weil ich die Kraft von Gott habe und weil ich das Wissen habe, hey, dass ich eigentlich auf eine andere Art und Weise schön bin.
Ich weiß nicht, sind euch auch jetzt in der Zeit Fragen gekommen? Stellt sie doch einfach.
Wie ich zum Glauben gekommen bin, ich könnte jetzt 25 Minuten reden, ich versuche es ganz kurz zu komprimieren. Ich bin mit 12 in einer Phase gewesen, in der ich sehr gegen meine Eltern rebelliert habe. Ich bin in einem super Zuhause groß geworden. Meine Eltern sind keine Christen, aber ich bin in einem ganz christlichen Dorf in Baden-Württemberg groß geworden. Und genau, ich habe mit 12 rebelliert, habe dann die Schule wechseln müssen, habe nicht mehr gelernt, habe Mama und Papa einfach nicht so toll gefunden und bin dann in einen neuen Freundeskreis gekommen. Ich bin immer ein bisschen cool Kid gewesen, war dann mit dem Schülersprecher zusammen, viele neue Freunde gehabt. Und diese Freunde hatten viele ältere Geschwister und viel Zugang zu Alkohol, Cannabis und vor allem auch Zigaretten. Genau, und ich bin da so reingerutscht in eine Freundesgruppe, die ganz viel konsumiert hat. Und ich habe auch angefangen, sehr viel Alkohol zu trinken. Ich hatte mit 13 meinen ersten Blackout. Und das war jede Woche eigentlich, jedes Wochenende so. Meine Eltern haben das nicht mitbekommen. Genau, und ich habe da einfach so ein bisschen mein Herz dran gehängt, ganz lang gesucht. Und das sind 3,5 Jahre gewesen. Es sind viele Sachen passiert, die mir nicht gut getan haben. Und es gab dann einfach eine Situation, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich habe dann zeitgleich zu meinem Abschluss mich von dem Freundeskreis und von dem Freund getrennt und gesagt, okay, ich muss einfach nochmal neu starten. Das war auch die Zeit, wo ich dann sehr viel zugenommen habe, weil ich meine Liebe und meine Anerkennung sozusagen in Essen gesucht habe. Die Zeit, wo ich dann auch wieder sehr viel abgenommen habe und ein ganz ungesundes Verhältnis zu Essen und Sport hatte. Genau, und dann bin ich jeden Morgen nach Ravensburg gefahren. Das ist eine Stadt bei uns in der Nähe, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Und da waren 2 Mädels aus diesem christlichen Dorf dabei. Die haben mich jeden Morgen dazu eingeladen, mal mit in den Jugendgottesdienst oder Jugendkreis oder irgendwo zu einer Veranstaltung mitzugehen. Hat mich total genervt. Ich fand die super cringe. Ich wollte überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben. Ich war aber super alleine einfach auch. Ich bin ein ganz sozialer Mensch. Ich liebe das, mit Menschen unterwegs zu sein. Und bin dann Anfang 2019 mit auf eine Jugendfreizeit in der Schweiz. Und die hat echt alles verändert, weil das erste Mal seit vielen Jahren war, dass ich außerhalb von meiner Familie das Gefühl hatte, als Mensch gesehen zu werden und nicht als Körper. Und ich habe total zu Hause in der Kirche gefunden und in der Gemeinschaft. Ich bin jeden Freitag zu diesem Jugendkreis gerannt. Ich habe einen Mentor bekommen, der hat mich total gefördert, der hat viel mit mir aufgearbeitet. Und ich habe einfach erlebt, wie befreiend das sein kann, mit Jesus unterwegs zu sein. Das war ein langer Prozess. Ich fand das am Anfang super komisch. Ich habe immer Tränen in den Augen gehabt, wenn Leute gebetet haben, weil ich mich so geschämt habe. Und bin dabei reingewachsen, durfte viele tolle Sachen mit Jesus erleben, krasse Wunder einfach mitgemacht. Und bin heute zu 100% davon überzeugt, dass es Gott gibt. Ich meine, ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Das muss man dann so ein bisschen mögen. Genau. Naja, spätestens dann, wenn man Griechisch lernt, muss man wirklich nochmal überlegen, ob man das so gerne mag. Nein, das ist super spannend. Genau, aber das war so mein Weg. Also es ist über mehrere Monate, Jahre gewesen, aber ich habe da einfach voll zu Hause gefunden und die Schönheit und die Anerkennung, die ich, nach der ich mich immer gesehnt habe.
Ja. Genau. Trotzdem gibt es Momente, wo du dich nicht schön findest?
Natürlich. Und ich glaube, das ist okay. Es wäre utopisch zu sagen, du musst dich immer schön finden. Was wäre das für eine Welt? Ich bin doch auch nicht immer glücklich. Es gibt Tage, wo ich mich einfach nicht wohlfühle. Und das hat dann aber oft was mit meinem mentalen Zustand zu tun. Weil ich den ganzen Tag nur rumgelegen bin oder keine Power hatte. Oder weil schlechtes Wetter ist. Oder weil ich einen Streit hatte oder so. Und dann wirkt sich das einfach aus, mein emotionaler Zustand wirkt sich dann darauf aus, wie ich mich selbst empfinde. Und ich glaube, das ist wichtig und normal, dass man sich mal nicht schön findet, aber genauso wichtig ist es eben, dann auch immer wieder den Fokus darauf zu setzen, dass man ein positives Mindset hat, genau.
Interessante Frage fand ich auch, was könnten Christen in den sozialen Medien bewirken, um das göttliche Schönheitsbild zu pflegen, also zu fördern? Also, ich weiß nicht, also es könnte irgendwie also mehr sein, es ist erschreckend wenig. Also was ist da deine These? Warum bewirken da Christen einfach, warum kommt da so ein geringen Eindruck hinterlassen?
Das große Problem ist hinter sozialen Medien, es gibt einen Algorithmus. Und dieser Algorithmus, der spielt dir die Sachen zu, die dich interessieren. Wir haben viele sehr kompetente Influencer und Influencerinnen, die im christlichen Bereich sind. Ihr kennt wahrscheinlich auch, es gibt Merle Schon oder Jana Highholder oder die O-Bros oder sonst welche Leute, die wirklich tollen Input geben. Nur die erreichen vor allem Christen, weil das Themen sind, die Christen interessieren und der Algorithmus deswegen diese Themen auch den Christen ausspielt. Das ist die Schwierigkeit, da einen Mittelweg zu finden. Das probiere ich. Ich sehe mich nicht als Missionarin, aber ich bin Christin, die in der Welt arbeitet. Und ich versuche auch in meinen sozialen Medien keine Christfluencerin zu sein, wie man das so gerne sagt, sondern über meine Themen zu reden und immer wieder auch zu zeigen, dass ich Christin bin. Und ich glaube, man kann den ersten Schritt gehen, indem man einfach Realität zeigt und nicht diese Scheinwelt aufbaut, sondern zeigt, wie die Welt ist, wie sie von Gott geschaffen wurde, mit welchen Problemen man auch konfrontiert ist, weil es eben die Welt ist und noch nicht der Himmel. Und das aber auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren, dass sich die Leute davon angesprochen fühlen, die Jesus nicht kennen und das nicht befremdlich finden. Genau, aber ich glaube, eine Realität zeigen, mit Nächstenliebe begegnen, auch wenn man vielleicht Kritik bekommt, und da einfach immer wieder offen drüber zu sprechen, das ist der beste Weg, ja.
Eine Frage richtet sich jetzt an uns alle. Das war hier mit ihr. An welchem Schönheitsidealen habt ihr am meisten zu kämpfen? Wo ist die Frage nochmal? In welcher Situation habt ihr besonders mit den Schönheitsidealen gekämpft oder noch am Kämpfen? Ich fange mal an. Also, ich kann mich jetzt zum Beispiel an eine Situation erinnern, das ist noch nicht lange her, Fußballspiel gehabt. FV Löchgau, und wir hatten da blütenweiße Trikots. Also, oder ich hatte so ein Trikot an beim Training, weißes Trikot, weiße Hose, weiße Stutzen. Nach dem Training war warm an dem Tag, steht man noch zusammen bei einem Bier, ist dann draußen, findet das denn statt, und ich hatte mein Trikot ausgezogen und ich hatte Hose und Stutzen noch an und gehe dann halt so raus. Da ist die versammelte Herrenmannschaft dann, und der Leiter spricht dann vor allen, ruft dann so mir zu: Oh Carsten, hast du dein Trikot noch an? Also macht gar keinen Unterschied, wenn da nicht gerade hier irgendwie dann Werbung oder hinten die Rückennummer drauf wäre. Also ich habe das dann irgendwie drüber hinweggelacht. Ich weiß aber noch, also jetzt in der Jugend vor allen Dingen hat mich das unglaublich umgetrieben, dass sozusagen ich jetzt, also wenn ich mich in die Sonne stelle, dass ich dann im Prinzip nur rot werde oder mit einem leichten, hellen Teng sozusagen. Aber also, weiß nicht, gibt es irgendwelche anderen Dinge, also wo, ihr müsst nicht darauf antworten, ja, aber wo ihr sagt, ja, ich habe damit gekämpft, und das ist so meine Achillesferse, das ist so mein sensibler Punkt in meinem Leben. Nur wer was sagen kann und will, aber irgendwo drückt ja einfach der Schuh. Ja.
Ich würde sagen, sehr, sehr stark in der Schule, aber ich glaube, da kann ich für jeden in meinem Alter sprechen. Das ist halt einfach so, wenn ich in die Schule komme und gefühlt alle Mädchen meiner Stufe sind halt so perfekt dünn und haben so eine perfekte Figur, und da macht man sich sehr, sehr viel Druck und fühlt sich halt unwohl. Und da habe ich mit dem Schönheitsideal zu kämpfen, weil ich zwar weiß, dass ich eigentlich ja hübsch bin und dass ich Gottes Ebenbild bin, aber trotzdem, es gibt immer Leute, die hübscher sind als ich, und das macht einen voll fertig.
Danke, Irina.
Ich glaube, es ist richtig wichtig, dass man über sowas redet. Dass man da ganz offen ist, sich selbst konfrontiert und auch sein Gegenüber konfrontiert, weil man es dann normalisiert. Ich habe ganz lange mit meinen Beinen gekämpft. Ich habe einen sehr schmalen Oberkörper und ein sehr breites Becken. Und dementsprechend breit sind auch meine Beine im Vergleich. Man sieht das vor allem, wenn ich sehr enge Klamotten anhab. Und ich habe von meiner Family, das ist einfach bei uns allen, vergleichsweise eben zu meinem Oberkörper sehr dicke Waden. Und das war ganz lange schlimm für mich. Und ich konnte keine kurze Hose anziehen oder Rock anziehen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Niemand anderes hat das gesehen. Aber ich habe das gesehen, dass meine Waden dick sind im Vergleich zu meinem Oberkörper. Ich glaube, meine Beine werden immer das sein, was ich am wenigsten an mir mag. Aber das ist okay. Man muss sich nicht perfekt finden. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu sagen, hey, man darf an sich wachsen, man darf auch Sport machen, man darf sich gesund ernähren, man darf auf seine Figur achten, das ist voll okay. Es darf nur nicht in ein toxisches Verhältnis gehen, und man darf da auch einfach realistisch bleiben, dass es okay ist, dass man einfach nicht aussieht. Wieso? Genau.
Danke für die Offenheit. Wir könnten noch viele weitere Fragen behandeln. Wir wollen an dieser Stelle aber mal einen, ich sage ganz bewusst, einen Doppelpunkt setzen. Wir wollen uns zum Abschluss des Gottesdienstes unter Gottes guten Segen stellen und wem es möglich ist, er erhebe sich dazu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.